Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Studentenfutter. Ich bin Leonie und wir sind heute hier wieder im Format Research to Go. Und an dieser Stelle auch nochmal von mir, vielen Dank an alle unsere Hörer. Es macht super viel Spaß, euer Feedback zu hören und wir sind da wie gesagt auch immer offen für. Also gebt uns gerne Input zu neuen Themen oder wie ihr auch unsere bisherigen Folgen fandet. So, jetzt zu heute. Ich habe heute Sören Spiegel bei mir zu Gast, der seine Bachelorarbeit zum Thema künstlicher Intelligenz in der Marktforschung geschrieben hat und wird heute ein bisschen berichten zu seinen Experimenten, die er in dem Sinne zu seiner Bachelorarbeit durchgeführt hat und auch allgemein auf das Thema eingehen, was für eine Bedeutung künstliche Intelligenz in der Marktforschung hat. Damit sind wir auch schon durch mit dem Intro. Lass uns anfangen. Viel Spaß allen Hörern und los geht's. Hi Sören, schön, dass du heute hier bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
So, bevor wir jetzt richtig starten, wie immer gibt's 5 kurze, schnelle Fragen für dich, um ein paar ganz wichtige Fakten herauszufinden. Starten wir einfach mal gleich. Was ist für dich der wichtigste Ausgleich neben der Arbeit?
Sport.
Was für Sport?
Ich spiele Lacrosse und bin daneben noch tätig im Leichtathletikbereich.
Cool. Eher Konzert oder Festival?
Konzert.
Wofür hättest du gern noch mehr Zeit?
Sport.
Wieder Sport, richtig. Was ist deine Lieblings-App?
Meine Lieblings-App ist momentan Timetree. Kann man Kalender sharen mit anderen, das ist sehr praktisch.
Oh, nice. Und was ist dein meistgenutzter Tastatur-Shortcut?
Steuerung C.
Wichtig, wichtig, auf jeden Fall. So, noch ein paar wichtigen Fakten jetzt aber wirklich zu dir. Du hast deinen Bachelor 2019 hier an der HSBA gemacht in Business Informatics. Und zwar zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos und arbeitest dort jetzt auch als Data Scientist. Für eine kleine Einleitung, was macht Ipsos genau?
Ipsos ist, glaube ich, eins der 4 größten Marktforschungsunternehmen weltweit. Das heißt, die betreiben jegliche Marktforschung von User Experience über qualitative und quantitative Marktforschung. Du hast da jeden Bereich, die haben auch die Datenerhebung, dadurch, dass sie Unternehmen aufgekauft haben, lässt sich alles finden.
Okay, und was ist deine Rolle als Data Scientist?
Meine Rolle als Data Scientist ist, wir sind dafür zuständig, Datenanalysen zu fahren, die jetzt nicht in den meisten Bereichen, also die über Standardanalysen hinausgehen. Mhm. Des Weiteren sind wir gerade dabei, ein Data Warehouse zu programmieren für unsere Researcher. Das heißt, dass die Fragedaten, die aus Fragebögen kommen, systematisch abgelegt werden können, zentral abgelegt werden und jeder darauf zugreifen kann. Das hat den Vorteil, dass die häufig halt für extra Analysen an eine andere Abteilung geschickt werden. Und das wird jetzt immer über E-Mails meistens.
Okay, also so ein internes Data Warehouse.
Genau, wir bauen ein internes Data Warehouse.
Okay, spannend.
Ja, und wie gesagt, diverse Analysen fahren wir.
Okay, jetzt ist deine Bachelorarbeit ja, geht ja in die Richtung der künstlichen Intelligenz. Da kommen wir gleich zu. Inwiefern ist das Teil des Bachelorstudiums gewesen?
Wir hatten im 5. Semester ein Modul, das hat sich künstliche Intelligenz genannt, mit Sönke Hartmann. Weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass es dieses Modul gab.
Okay.
In dem haben wir grundlegende Strukturen von künstlichen Intelligenzen kennengelernt, wie solche Algorithmen funktionieren können. Und auch basierend auf diesem theoretischen Wissen, was wir in den Vorlesungen gelernt haben, mussten wir eine Projektarbeit gestalten. Da habe ich damals mit neuronalen Netzen versucht, ich glaube, Diabetes zu erkennen, das richtig vorherzusagen.
Oh, spannend, okay. Also eine Menge möglich damit.
Da ist eine Menge möglich.
Dann vermute ich mal, dass du dann dadurch auch auf dieses Thema der neuronalen Netze gekommen bist, richtig?
Richtig.
Genau, ich starte einfach mal, ich lese mal deinen Titel vor von deiner Bachelorarbeit. Und zwar ist das die Textklassifizierung von offenen Nennungen in Fragebögen mit künstlichen neuronalen Netzen.
Langer Titel.
Langer Titel. Klingt sehr zukunftsorientiert und trotzdem kann ich mir nicht ganz so viel darunter vorstellen. Da fällt schon ein Buzzword und zwar neuronale Sätze. Vielleicht fangen wir mal an, so ein paar Definitionen zu klären. Man hört immer so künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning. Jetzt noch neuronale Netze. Kannst du da mal so einen Zusammenhang herstellen? Wie gehört das zusammen?
Natürlich, also die künstliche Intelligenz gibt es schon ziemlich lange, ich glaube seit den 60er, 80er Jahren.
Mhm.
Das hat angefangen mit der symbolischen Intelligenz. Die hat einfach nur Regeln aufgestellt, wie auf bestimmte Situationen reagiert werden soll.
Mhm.
Zum Beispiel ein Schachcomputer. Der hat einfach berechnet, auf diesen Zug reagiere ich jetzt mit der Antwort.
So ein Wenn-Dann-Prinzip.
Genau, ein sehr starkes Wenn-Dann-Prinzip.
Okay.
Das reicht natürlich nicht in allen Aufgaben. Zum Beispiel, wenn man es versucht, Brustkrebs zu identifizieren anhand eines Bildes, ist es schon erstmal schwierig, so ein Bild überhaupt in irgendwie Wenn-Situationen reinzubekommen. Oder was jetzt vor ein paar Jahren geglückt ist, einen Computer zu entwickeln, der Go, die besten Spieler schlägt. Also sehr viel komplexer als Schach. Da ist es gar nicht möglich, diese Möglichkeiten abzubilden.
Mhm.
Und dafür braucht man dann künstliche Intelligenzen, die im Bereich des Machine Learnings angesiedelt sind. Das heißt, sich selber Sachen beibringen können, die lernen mit einem Algorithmus. Meistens, der größte Teil ist in dem Supervised Learning. Also Machine Learning lässt sich in Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning unterteilen.
Okay.
Und in dem Supervised Learning geht es meistens darum, bestimmte Muster in Daten zu erkennen.
Mhm.
Also sei es jetzt Diabetes, wenn der Typ diese Blutbilder hat, dann gehört er wahrscheinlich in die Klasse. Oder seien es Autos, wenn sie diese Form haben von Reifen, bestimmte Kontraste und Konturen, dann gehören sie in die Klasse Auto. Das ist das Machine Learning. Im Supervised, Unsupervised Learning sind viel Cluster-Algorithmen, also um Daten irgendwie zu clustern. Und in dem Reinforcement Learning wird der Agent, also dieses Programm, die künstliche Intelligenz, in ein Umfeld gesetzt und erhält Belohnung auf Aktionen, die von dem Programm ausgeführt werden. Also zum Beispiel jetzt aufs Autofahren bezogen. Man sagt dem Auto, wenn du irgendwo gegenfährst, ist es eine schlechte Belohnung. Wenn du gerade fährst, eine gute Belohnung. Und so lernt das System automatisch, indem es ständig Feedback von seiner Umgebung enthält. Das sind so die drei großen Machine Learning-Typen. Und dann hast du ja noch den Begriff Deep Learning erwähnt. Das ist ein Teilbereich von dem Machine Learning. Und zwar, da jetzt auch im Zusammenhang neuronale Netze. Es gibt einfache Algorithmen, die scheitern dann aber auch irgendwann zum Beispiel daran, wenn man ein Auto auf einem Bild erkennen möchte.
Mhm.
Weil es sehr schwierig ist, festzulegen, wie soll jetzt ein Reifen in Pixeln aussehen?
Mhm.
Wie sieht jetzt dieses Bild in Zahlen aus?
Mhm.
Da gibt es tiefe neuronale Netze, die können gewährleisten, sich bestimmte Muster, also die zerlegen das Bild in bestimmte Muster, wie zum Beispiel Reifen, also indem sie einfach Kreise symbolisieren, brechen das Bild runter in verschiedene Teile und können darauf basierend dann eine Klassifizierung machen. Und neuronale Netze sind meistens im Deep Learning angesiedelt.
Okay.
Die sind basierend auf dem menschlichen Gehirn. Also es ist jetzt nicht so, dass du wirklich Synapsen und Nervenzellen darstellst, also das kopierst, sondern sind nur, die Idee kommt daher. Deshalb heißen die Bestandteile von einem neuronalen Netz auch Neuron.
Mhm.
Und die kriegen einen Input aus verschiedenen Inputdaten. Also wenn man jetzt Brustkrebserkennung nimmt, wie groß sind bestimmte Körperorgane?
Okay.
Gibt es da Tumore oder ähnliches? Wie groß sind bestimmte Organe? Die gibt man dann als Input in so ein Neuron. Und das hat eine Aktivierungsfunktion. Also guckt sich an, was reinkommt, hat dann einen bestimmten Schwellenwert, um dann einen Wert weiterzugeben.
Mhm.
Und so drauf aufbauend, also so ein neuronales Netz, auch ein tieferes neuronales Netz, besteht aus mehreren Neuronen und mehreren Schichten von diesen Neuronen, die alle miteinander verbunden sind.
Okay.
Und man gibt immer Inputwerte rein, die haben bestimmte Gewichte. Und je nachdem, welche Gewichte bei diesem Neuron ankommt, gibt es einen Wert weiter oder auch nicht.
Okay.
Und so kommt man dann über mehrere Schichten dann zu einer Klassifizierung.
Wow. Dementsprechend kann man sagen, künstliche Intelligenz ist eigentlich so ein Überbegriff über alles.
Richtig.
Und da ordnen sich die ganzen Themen dann unter.
Richtig, ja.
Okay, auch gut zu wissen. Du hast dich ja dann genauer mit neuronalen Netzen beschäftigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du neuronale Netze angewendet, um dann Freitextfragen in Fragebögen klassifizieren zu können, richtig? Oder wolltest herausfinden, ob das möglich ist?
Genau, ob es möglich ist. Also ich wusste, dass es diese Problemfelder schon gibt.
Mhm.
Ich habe auch irgendwie keine neuen Algorithmen erfunden.
Mhm.
Also die Methode gibt es, aber es hat mich interessiert, ob diese auch auf Studien anzuwenden sind und gerade auf Freitexte.
Das kann man sich dann also so vorstellen, ihr habt Freitexte in Fragebögen und wendest du dann die neuronalen Netze an?
Genau, richtig. Es gab eine bestimmte Frage zu dem Konsumgut. Das war eine Problembeanstandung, die Kunden ausfüllen sollten.
Aha.
Und diese wurde immer in Kategorien zugeordnet von Menschen per Hand.
Okay.
Das heißt, ich hatte schon mal ein ziemlich gutes Datenset, worauf ich aufbauen konnte. Und da habe ich dann versucht, das bestmöglich nachzustellen. Also die neuronalen Netze sollten quasi den Job von Menschen machen.
Das klingt ja nochmal ganz kurz, du sagst jetzt, die Menschen ordnen das ein. Das heißt, jede Frage, die ich in einem Fragebogen als Freitext eingebe, wird immer von einem Menschen gelesen und zugeordnet.
Nicht immer, aber in der Studie ja, genau. Also die haben einen Codeplan. In dem Codeplan steht drin, wenn das jetzt irgendwie die Außenfront betrifft, dann kriegt dieser Kommentar auf dem Level 1 den Wert 10. Und auf dem Level 2 wird es dann immer spezifischer und wird dann kodiert in Zahlen, damit man das besser auswerten kann. Und da setzen der Studie, mit der ich das jetzt so gemacht habe, um eine wirklich hohe Genauigkeit dran zu bekommen, saßen sogar zwei Leute dran, die doppelt vercodet haben.
Doppelt bedeutet, einer hat es gemacht und der andere hat kontrolliert? Genau. Oder sie? Oh wow, okay.
Unabhängig von
der einen Studie.
Ja.
Okay, das ist natürlich wirklich eine Menge Arbeit, die da so dann dahinter steckt. Nochmal ganz grob jetzt, also du hast eine Studie angewandt, um das zu testen und hast dann an dieser Studie Experimente gemacht oder wie war so der Aufbau, um dieses ganze Thema herauszufinden?
Genau, ich habe mir diverse Methoden angeguckt, was es so bereits gibt, wie man überhaupt Freitexte klassifizieren kann.
Mhm.
Und dann habe ich die Daten der Studie erhalten und habe mit denen einfach erstmal losgelegt und ausprobiert. Und dann habe ich strukturiert diese verschiedenen Methoden miteinander verglichen, indem ich unterschiedliche Tests gemacht habe und ein Ergebnis gezogen.
Ganz grob schon mal zum Ergebnis ein bisschen spoilern. Was ist bei rausgekommen?
Bei rausgekommen ist, da das ein sehr komplizierter und komplexer Codeplan ist, der über 5 Level geht, dass es zurzeit noch schwierig ist, wirklich in Detailfragen zu gehen. Und da wirklich eine gute Genauigkeit zu halten, aber gerade auf dem ersten größten Level haben wir, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit oder eine Genauigkeit von neuen Netzen über 90% bekommen, erhalten. Also es hat gut geklappt.
Das klingt schon mal gut. Lass uns noch mal ein bisschen genauer auf die Experimente eingehen. Wie kann man sich solche Experimente vorstellen? Hast du da neuronale Netze gebaut? Hast du welche genutzt? Und was hast du da gemacht bei den Experimenten?
Ich habe zwei Frameworks benutzt, TensorFlow und Keras, das sind Python-Frameworks.
Okay.
Mit denen lässt es sich relativ leicht neuronale Netze entwerfen und programmieren. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt nicht von Scratch irgendwie berechnet, wie muss jetzt dieses Neuron, was muss es erhalten, um dann weiter zu feuern, sondern ich habe mehr Frameworks dafür genommen. Und dann gibt es, wie ich ja von Anfang an schon erwähnt habe, anzugehen, dass es verschiedene Schichten in diesem neuronalen Netz gibt und auch verschiedene Nodes, also verschiedene Neuronen. Und die sind, also es gibt keine allgemeingültige Regel, wie viele es sein sollen.
Okay.
Das heißt, das muss man schon durchs Testen ausprobieren und auch, welche Aktivierungsfunktion man in diesem Neuron hat. Welchen Lernalgorithmus. Es funktioniert ja so, dass sich das Ergebnis angeguckt wird und dann wird ein Algorithmus bestimmt dann, welche Neuronen, wo müssen die Gewichte geändert werden. Welche Algorithmen verwendet man da? Also diese Einstellung habe ich getestet.
Das heißt, du hast sozusagen immer verschiedene Einstellungen der gleichen neuronalen Netze getestet und geguckt, welche Einstellungen dann die besten Ergebnisse ausgeworfen haben. Und dann hast du jetzt eben gesprochen von verschiedenen Code-Levels. Was bedeutet das?
Das bedeutet zum Beispiel, nehmen wir mal an, es handelt sich jetzt um Autos.
Mhm.
Dann kriegen die Kunden einen Fragebogen und sollen irgendwie Probleme beanstanden. Was hat denen nicht gefallen? Und auf dem ersten Level, das besteht jetzt zum Beispiel aus 17 Klassen, verschiedenen Kategorien, wie die Außenseite, die Beleuchtung, den Innenraum vom Auto. Mhm. Das heißt, das ist das erste Level. Jetzt auf dem zweiten Level, das ist basierend auf dem ersten Level, wenn man jetzt anklickt, oder wenn man jetzt geschrieben hat, die Außentür hat einen Kratzer, dann wäre jetzt das erste Level Außenfront, das zweite Level die Tür, Vordertür. Mhm. Auf dem dritten Level, ich glaube, das war dann wieder ein bisschen allgemeiner, ob es wirklich die Komponente betrifft oder Display oder sonst was. Und das vierte und fünfte Level war dann wirklich spezifisch auf das Problem bezogen. Also wenn es jetzt ein Kratzer in der Tür ist, wäre das vierte Level zum Beispiel ein Kratzer oder ein Schaden. Mhm. Und das fünfte nochmal spezifischer auf den vierten auch wieder aufbauend. Das Schaden im Lack oder ein Kratzer im Lack. Und gerade dadurch, dass Level 2 auf Level 1 aufbauend ist und 5 auf 4 aufbauend ist, gab es, glaube ich, 12.000 Möglichkeiten von diesem, wie so ein Code aussehen kann.
Okay, einfach weil das dann so weit ins Detail geht, dass man exakt weiß, was braucht der Kunde.
Genau, richtig.
Und darauf, das Ziel des Ganzen ist, ihr habt dann den Kunden in eine Kategorie eingeteilt oder die Forderung des Kunden. Ihr antwortet dann darauf oder wie
wird
dann
damit umgegangen? Darauf antworten wir nicht. Das Ziel der Studie ist es, solche Probleme zu identifizieren.
Zu identifizieren.
Das heißt, bleiben wir bei dem Beispiel Autos, dass die Ingenieure wissen, da müssen wir nachbessern. Also die Luke klappert immer, wenn das so viele Kunden erwähnen.
Okay. Man hört immer, die künstlichen Intelligenzen müssen trainiert werden. Ist das das, was du gerade beschrieben hast mit den verschiedenen Einstellungen? Oder was kann man sich unter diesem Trainieren vorstellen?
Das ist nicht das mit den verschiedenen Einstellungen. Das Trainieren, das kannst du dir so vorstellen, dass ich, also die künstlichen neuronalen Netze haben ja Gewichte an diesen Neuronen, an den Inputdaten, und die werden verändert, sodass sie zu dem richtigen Ergebnis führen.
Okay.
Dafür muss man bestimmte Datensätze haben. Also man braucht Datensätze, zum Beispiel jetzt mein Beispiel, mit den Texten. Und dazu brauche ich die richtigen Kategorien. Also ich muss dem neuronalen Netz in diesem Trainingsprozess auch direkt die Lösung mitgeben, damit es über eine Verlustfunktion den Verlust berechnen kann und darüber dann die Gewichte an den Neuronen anpassen kann. Okay. Dafür erstellt man üblicherweise einen Testdatensatz und einen Trainingsdatensatz. Den Trainingsdatensatz, da dann auch mal einen Validierungsdatensatz, damit sich dieses Training nicht zu sehr auf die Daten fokussiert. Also das Ziel ist ja zu generalisieren, dass das Netz wirklich auf allen möglichen Fälle anwendbar ist. Mhm. Und wenn es jetzt mit nur bestimmten Fällen trainiert wird, geht dieser Effekt verloren.
Und mit wie vielen Fragebögen bzw. wie vielen Antworten hast du gearbeitet, sodass man das dann auch richtig als valide danach nutzen kann?
Ich hatte einen Datensatz mit 600.000 offenen Texten, den habe ich aber runtergekürzt, sodass ungefähr jedes Level von, also ich habe ja von Anfang an von diesem Level 1 Coding gesprochen, dass jede Klasse ungefähr gleichmäßig vertreten ist. Gerade um diesen Effekt, den ich gerade gesagt habe, von diesem Generalisieren zu verstärken. Und bin dann bei, glaube ich, 230 Testdatensätzen gelandet oder Trainingsdatensätzen, genau.
Okay.
Also 230.000.
Okay. Ist das jetzt etwas, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine neue Art der Befragung, muss ich dann das komplett neu wieder aufsetzen? Also wie kann man sich das vorstellen, dass das sozusagen später auch wirklich genutzt werden kann? Weil es ja echt ein gewisser Aufwand ist, dieses ganze Training durchzuführen. Oder habe ich ein generelles neuronales Netz und da sind die Einstellungen und da kann ich dann andere Befragungen drauf
testen? Also andere Befragungen wird schwierig. Auch neuronale Netze, die sind ja schon spezifisch, also die Lösung, die richtigen Kategorien, die richtigen Klassen, die sind sehr, sehr spezifisch auf die Studie zugeschnitten. Und da genauso wurde es auch trainiert, auf diese Klassen zu antworten. Deshalb ist es sehr schwierig, so ein generelles neuronales Netz zu entwickeln. Also wenn man jetzt wirklich eine neue Studie aufsetzt und neue Kategorien bildet, müsste man das nochmal trainieren, ja.
Das heißt, für welche Art der Studien ist das sinnvoll? Kann ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt auf einer Website bin, kriege ich ja manchmal irgendwie ein Smiley oder irgendwas und kann dann da eine dauerhafte Befragung machen. Sind das die Art der Befragung, wo das angewendet
wird? Genau, auf Tracker-Studien, also die über einen längeren Zeitraum angewandt werden, da lohnt sich sowas. Also es würde sich auch auf kürzeren Studien lohnen, aber man braucht natürlich erstmal die Trainingsdaten.
Klar, und bei den
Und
Trainingsdaten hast du einfach vergangene Daten von der Studie genutzt
richtig,
und damit getestet.
genau, historische Daten genommen und damit trainiert und auch getestet.
Okay, du hast eben schon mal kurz deine Erkenntnisse ein bisschen angebrochen. Inwiefern kannst du jetzt sagen, das kann so angewandt werden?
Ich habe in der Bachelorarbeit auch drei mögliche Szenarien für die Anwendung aufgelistet. Die erste wäre natürlich einmal diesen kompletten Codierungsansatz zu ersetzen. Das funktioniert halt in der Variante noch nicht. Ein zweiter Ansatz wäre irgendwie Hot Alerts zu beobachten. Also wenn es Ausreißer gibt, also auf einmal gibt es wirklich viel Probleme an der Bremse, solche Muster zu erkennen und die schnell zu erkennen. Und eine dritte Anwendung wäre dann so eine Art Auto-Probing, das heißt, man stellt Nachfragen direkt. Also du befindest dich jetzt gerade in einer Umfrage, schreibst deine offene Nennung und uns ist die Antwort zu unspezifisch. Das heißt, du schreibst jetzt, wenn wir nochmal auf das Auto zurückkommen, du schreibst, du hast ein Problem mit dem Sitz, mehr nicht. Dann können wir jetzt, wenn wir es richtig klassifizieren mit dem neuronalen Netz, können wir sagen, okay, das ist in der Kategorie Sitz, aber in der sonstiges Kategorie, also unspezifisch. Und darauf dann eine Nachfrage nachsteuern, direkt während du dich noch in der Umfrage befindest.
Bedeutet, ich schreibe irgendwie rein, ich habe das und das Problem und dann kriege ich sofort eine Antwort, damit ihr dann genau wisst, worum handelt es
Genau.
sich. Okay. Und bei diesen Hot Alerts, die du gerade gesagt hast, also beim ersten das komplett das Coden zu ersetzen, dafür ist es einfach zu ungenau bisher, richtig?
Noch ist es gerade in den Leveln 4, 5 zu unspezifisch, worüber man nachdenken könnte, dass man zum Beispiel ein neuronales Netz entwickelt, was parallel zu den Codern läuft, um noch weiter zu lernen, oder aber schon teilweise ersetzt, da die neuronalen Netze immer eine Wahrscheinlichkeit mitgeben, wie sicher sich sie sind, was sie gerade klassifiziert haben. Und da könnte man dann zum Beispiel überlegen, wenn es sich zu 98% sicher ist, dass es die richtige Klasse ist, dass man diese Verbatims, also die offene Nennung, nicht mehr anguckt, nur noch die anderen.
Okay, also dass man sozusagen einfach einen Teil der Arbeit dann ersetzt.
Richtig.
Und bei diesen Hot Alerts, die du eben erwähnt hast, das wäre ja eigentlich nur ein On top. Oder habt ihr sowas auch schon, was von menschlicher Hand gemacht wird, dass man.
Das wird auch von menschlicher Hand gemacht. Der Vorteil von sowas, wenn man sowas automatisiert machen lässt, ist natürlich die Schnelligkeit. Wenn so ein Codierer jetzt irgendwie 200 offene Nennungen auf dem Tisch hat, dauert das eine Weile, bis er beim letzten ist. So ein Algorithmus braucht unter einer Sekunde.
Habt ihr das mittlerweile einen Teil schon eingeführt?
Tatsächlich ist das Ziel, dieses Jahr noch einzuführen, auch im zweiten Quartal. Entwickelt ist es aber noch nicht.
Okay, wahrscheinlich auch wirklich eine lange Phase, bis so etwas dann wirklich auch
Genau, man braucht
anwendbar
eine
ist.
längere Phase, auch mit der Kundenabstimmung.
Und apropos Kunden, ich kann mir vorstellen, dass da einige auch skeptisch sind dem gegenüber, wenn sie sagen, so jetzt bisher hat das immer mein Berater, den ich auch kenne, der hat da oder mit dem mal gesprochen hat, die haben das ausgewertet und jetzt macht das eine künstliche Intelligenz. Wisst ihr, wie das ankommt?
Ich war tatsächlich im Mai auf einer Kundenmeeting und habe denen das vorgestellt. Und da ist es genau das, also die Begeisterung war da, aber eben genau das, was du gesagt hast, auch diese Skepsis, dem Nichtvertrauen eines Algorithmus war da. Den haben wir das dann so versucht, so wie ich das eben erklärt habe, also dass es bei neuronalen Netzen wirklich der Vorteil ist, dass du diese Wahrscheinlichkeit hast von der Klassifizierung, damit ja auch arbeiten kannst. Jetzt nochmal bezogen auf den dritten Fall, den ich genannt habe, wenn man diese Nachfragen stellt, da kann man es ja genauso anwenden. Man sagt sich, okay, wir wollen wirklich nur nachfragen, wenn wir uns sicher sind, dass die Nachfrage korrekt ist, damit wir die befragt werden, nicht verwirren, nicht unnötig verwirren. Dafür befragen wir dann natürlich weniger. Das muss man im Hinterkopf behaben. Aber dabei ist man sich sicher, dass man auch wirklich die richtigen
Das
Fragen
heißt, wenn man
stellt.
sozusagen heraus hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt die richtige Nachfrage ist, ist sehr, sehr hoch und nur dann wird
Genau,
nachgefragt.
richtig.
Und das, ich meine, das klingt ja eigentlich super cool, weil das ist ja etwas, was man bisher noch gar nicht machen konnte, diese direkte Nachfrage. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich habe so eine Umfrage auf meiner Website und ich würde das gerne einführen, kann ich das einfach in Anführungsstrichen einführen oder brauche ich auch bestimmte Grundvoraussetzungen meiner Website oder technische Voraussetzungen?
mit Hilfe von Google lässt sich sowas relativ einfach einführen. Dafür gibt es bestimmte Tools, die hauptsächlich von Hotelanbietern oder Anbietern, die Reisen anbieten, genutzt werden, wenn man irgendwie schnell die Reise buchen will über ein Chatbot. Und da funktioniert es. Im Hintergrund ist auch eine künstliche Intelligenz, aber hauptsächlich über so Buzzwörter. Das heißt, wenn der Kunde Sitze schreibt, dann stellt die Nachfrage. Und das ist eher so ein Klick-Tool, da schreibt man sich die Sachen mehr zusammen. Funktioniert aber auch.
Und man denkt natürlich jetzt immer daran, auch gerade bei künstlicher Intelligenz ist ja immer das Thema mit den Arbeitsplätzen. Ist es sehr so, dass man sagt, okay, wir wollen damit Arbeitsplätze ersetzen, oder ist es vielleicht auch so, dass man sagt, es kommen immer mehr Daten, wir kommen gar nicht mehr hinterher und wir brauchen das als Unterstützung?
Also mit dem Arbeitsplatz ersetzen, wie gesagt, ist jetzt in meinem Anwendungsfall auch noch einfach unrealistisch.
Ja.
Soweit sind wir einfach noch nicht. Und auch, also wir haben es auch von Anfang an eher als Unterstützung gesehen.
Ja.
Gar nicht wirklich damit jetzt irgendwie Arbeitsplätze zu ersetzen zu wollen, sondern eher diese zu unterstützen, die Arbeiter, um den ganzen Prozess zu verbessern.
Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen angefangen zu entwickeln, beziehungsweise du hast einfach echt jetzt schon viel geforscht. Ist es langfristig euer Ziel, das selber zu machen, oder gibt es auch Dienstleister, die solche neuronalen Netze für Marktforschungsunternehmen dann entwickeln?
Speziell für Marktforschungsunternehmen weiß ich nicht, aber es gibt garantiert viele, ganz viele KI-Startups, die sowas machen und auch große Firmen, die so eine Dienstleistung anbieten. Und wie gesagt, also Amazon, Google und Microsoft haben alle in der Cloud
Okay.
solche Machine Learning, Deep Learning Algorithmen sitzen. Da ist es relativ anwenderfreundlich, so einfach Daten reinzugeben, die dann zu trainieren und sowas selber zu machen. Wir haben aber das Ziel oder der momentane Stand ist, dass wir es komplett selber entwickeln, damit alles bei uns liegt und vor allen Dingen auch, da wir ja Kundendaten weitergeben. Also wir kriegen ja das Feedback, diese offene Nennung kriegen wir ja, damit wir die nicht an Google oder an Dritte weitergeben müssen,
Klar.
sondern die intern bleibt, sind wir auf dem Pfad, es selber zu entwickeln.
Ist wahrscheinlich, wie ist das mit dem Datenschutzthema? Ist das da auch eine Rolle, auf die man sehr achten muss oder die einem da im Weg steht?
Das ist eine große Rolle. Gerade bei einem Marktunternehmen ist es Datenschutz eh immer eine große Rolle. Da müssen wir immer darauf achten, dass wir die nicht einfach weitergeben, dass wir die auch sicher bei uns haben und mit denen auch ja, vertrauensvoll umgehen.
Wie ist es allgemein noch in der Marktforschung? Wo siehst du da noch Potenzial für künstliche Intelligenz oder neuronale Netze allgemein?
Also künstliche Intelligenz, wir haben jetzt noch ein neues Projekt, was ankommen soll, dass wir Kundendaten, deren Bestellverhalten analysieren. Das heißt, die bestellen relativ regelmäßig ein Produkt, was sie immer wieder brauchen. Und darauf kann man jetzt auch Algorithmen anwenden, diese dann vorhersagen, ob der Kunde demnächst abspringen wird oder nicht, also
Okay.
das Unternehmen wechseln wird.
Okay.
Sowas ist immer möglich.
Also auch damit so wieder dann irgendwie Absätze voraussagen
Genau,
im
Absätze
Endeffekt.
voraussagen ist auf jeden Fall immer möglich. Dann gibt es auch noch interessanterweise in der qualitativen Marktforschung den einen oder anderen Anwendungsfall.
Okay.
Zum Beispiel gibt es Algorithmen, die anhand, also die filmen so ein Experteninterview oder ein Tiefeninterview und geben dir dann Highlights von diesem Interview direkt zurück. Also die analysieren das Gesicht von dem Befragten und genau, und können daraus dann lesen, das hat ihn interessiert, das fand er langweilig, und analysieren so das ganze Interview und können dir dann schon Highlights zurechtschneiden. Oder auch generell Algorithmen, die dieses Transkripieren von Sprache zu Text übernehmen.
Spannend. Sollte man mal von unseren Hörern machen. Was war interessant, was
Trendy,
nicht.
richtig.
Also da ist wirklich viel Potenzial wahrscheinlich in die Richtung, was da auch
Genau,
viel
also
passiert.
es ist sehr viel Potenzial in dem Bereich. Jetzt in der Marktforschung an sich ist es noch sehr in den Anfängen
Okay.
und wird auch gar nicht so als Game Changer in der Branche wahrgenommen für die
Okay.
nächsten Jahre.
Einfach weil die Entwicklung noch nicht so weit ist oder weil der Bedarf nicht da
Weil die
ist?
Entwicklung noch nicht so weit ist, aber weil der Bedarf auch nicht für jede Studie einfach da
Ja,
ist. Wenn
ja.
man jetzt irgendwie eine kurze Studie erhebt, braucht man da keine großen
Klar, bei langfristigen braucht man viele Daten.
Genau, bei großen Studien lohnt sich das, auch wenn man mal irgendwie nicht die Standarderhebung anwenden will. Aber man braucht es nicht für alles.
So, zu allerletzt, jetzt sind wir schon voll tief in das Thema eingestiegen. Im Endeffekt ging es aber um deine Bachelorarbeit. Hast du ein paar Tipps, die du mitgeben kannst?
Klar, also was mir wirklich geholfen hat, dass ich mir was gesucht habe, was mir Spaß macht zum einen,
ja.
Da mich diese künstliche Intelligenz-Thema wirklich interessiert hat, und zum anderen, was dem Unternehmen auch einen Mehrwert bringt. Also das hat mir ungemein geholfen, nicht nur im Unternehmen, dass ich gut unterstützt wurde, sondern auch für mich, dass ich nicht wusste, also ich wusste, dass ich nicht diese Bachelorarbeit schreibe und danach verstaubt sie irgendwo. Ja. Sondern sie wird noch im Unternehmen fortgeführt. Also die beiden Punkte haben mir unheimlich geholfen beim Schreiben, was mich nicht interessiert hat.
Auf jeden Fall. Das ist ein guter Tipp mitzugeben. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt in dem Bereich. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Danke sehr. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es heute sehr schön zu sehen, dass man auch mal sieht, wie praktisch man an so eine Bachelorarbeit herangehen kann. Und gleichzeitig ist künstliche Intelligenz natürlich ein top aktuelles Thema, mit dem man sich nicht genug befassen kann. Ich hoffe also, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet, und damit wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Off Campus. Ciao!